Ja, guten Morgen. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn, unseres Erlösers, vor dessen Angesicht wir uns ja heute versammeln dürfen. Und bevor ich anfange, möchte ich selbst auch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für deine große Güte und Gnade, für dein Erbarmen, das jeden Tag neu ist. Ich danke dir, dass du uns Vater sein willst und dass wir dich anrufen dürfen, dass wir in der Gemeinschaft deines Heiligen Geistes zusammenkommen können. Und ich bitte dich, öffne uns die Augen unserer Herzen für deine Herrlichkeit, für das, was du uns geschenkt hast und schenken willst, Herr. Auch wenn mir die Worte fehlen, Herr, dass doch durch dein Wort wir gestärkt werden dürfen. Schenk es doch durch dein großes Erbarmen. Nimm du alles weg, was stört, und mach du dich selbst in unsere Mitte groß. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ihr Lieben, Gott ist Liebe, sagt der Apostel Johannes. Und er liebt jeden einzelnen von euch wirklich mit unaussprechlicher Liebe. Und in seiner Güte weist er uns in seinem Wort auch auf zwei gegensätzliche Wege hin, die vor uns liegen. Einen zum Leben und einen zum Tod. Und der erste Weg, er ist schmal und er führt durch enge Pforte. Und leider finden ihn nur wenige. Auf diesem Weg gehen solche, wie der Herr Jesus sagt, die wie die Kinder geworden sind. Sie sind töricht, schwach, gering, verachtet und nichts vor der Welt. Und sie nehmen täglich ihr Kreuz auf sich. Das ist Gottes Weg. Der zweite Weg, er ist breit und führt durch weite Pforte. Leider sind's viele, sagt unser Herr Jesus, die auf ihm hineingehen. Diesen Weg wählen solche, die die ganze Welt gewinnen wollen. Sie sind, oder sie wären gerne, die Weisen nach dem Fleisch, mächtige, vornehme, starke, angesehene vor der Welt, wie es Paulus formuliert. Das ist der Weg, um es mal so zu sagen, den der Teufel eingeschmuggelt hat. Der eine Weg ist ein Weg des Lichts, der andere ein Weg der Finsternis. Der eine Weg führt zum Leben, der andere ins Verderben. Ja, und obwohl es ja eigentlich das Natürlichste der Welt wäre, den Weg zum Leben zu wählen, entscheiden wir uns doch zu oft für den bösen Weg, den der Sünde zum Tod. Und das liegt daran, dass er eben breit ist und verlockend anzusehen. Auf diesem Weg, so scheint es, empfangen uns die Reichen und die Schönen, bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Ja, man kann es so sagen, der Teufel, er kommt uns entgegen, verstellt sich als Engel des Lichts, legt uns Begierden und Sünden vor, und überredet uns mit vielen Worten und gewinnt uns mit seinem glatten Mund und spricht zum Beispiel: gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt fein. Und wir sehen, bildlich gesprochen, wir sehen all das Gold und Silber und die Edelsteine und die Perlen und die feinen Leinen und das Purpur und die Seide. Und den Scharlach und allerlei Luxusgüter aus Elfenbein und aus kostbarstem Holz und Erz und Eisen und Marmor. Und wir sehen viele, viele vergnügliche Menschen auf dem breiten Weg. Und wir fragen uns, was soll daran falsch sein? Also folgen wir dem Vater der Lüge durch die weite Pforte, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird. Und bedenken nicht, dass am Ende dieses breiten Weges nur die Schatten wohnen und die Tiefen des Todes warten. Der andere Weg dagegen, der zum Leben führt, der sieht gar nicht so verlockend aus, wenn wir ehrlich sind. Gott ruft zwar: kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben, und geht auf dem Weg der Klugheit. Aber alles, was wir sehen, ist diese enge Pforte und dieser schmale Weg. Er ist steil und viele Leute, die darauf gehen, gefallen uns nicht, denn sie werden uns nicht helfen können, Schätze auf Erden zu sammeln. Sie tragen ihre Kreuze und einige von ihnen sehr schwere. Sie gehen durch finstere Täler und sie werden von allen Seiten bedrängt. Was bitteschön soll an diesem Weg in Niedrigkeit so großartig sein, außer die Behauptung, dass am Ende das Leben wartet? Vielleicht denken wir uns, wir könnten ja einfach mal auf dem breiten Weg beginnen und kurz vor Schluss auf den schmalen Weg rüberwechseln. Dann gewinnen wir die Welt und das Leben. Das wäre doch eine Win-Win-Situation. Nein, Sie lachen, weil Sie wissen, das sei ferne. Aber das ist die Frage, die ich heute ansprechen möchte. Was ist so großartig daran, auf dem schmalen Weg zu gehen und, wie Christus sagt, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Warum ist beispielsweise der Apostel Paulus geradezu begeistert und euphorisch, wenn er schreibt, dass er all seine Errungenschaften auf dieser Welt für Schaden und Dreck erachtet? Warum konnte er sich im Gefängnis zutiefst freuen? Warum pries er Gott, als alle ihn verraten und verlassen hatten? Und warum konnte er immer noch von Gottes Herrlichkeit schwärmen, nachdem er schon 5-mal 39 Geiselhiebe am Stück erhalten hatte, 3-mal mit Stücken geschlagen worden war und 1-mal gesteinigt worden war? Was hatte Paulus, was viele andere nicht haben? Er hatte das kostbarste Vorrecht des Christen für sich in Anspruch genommen. Und damit besaß er das, was besser ist als Gold und viel feines Gold und erlesenes Silber. Er hatte Gemeinschaft mit Gott dem Vater durch den Herrn Jesus Christus in der Fülle des Heiligen Geistes. Er verweigerte sich den Verlockungen dieser Welt und seines hohen Standes, um den Herrn selbst zu gewinnen. Das ist das große Privileg für uns Christen. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist das Leben und volle Genüge, auch im allerfinstersten Tal der Todesschatten, wenn es über unserem Leben, über dein Leben, über mein Leben heißt, wie zum Beispiel bei Noah und Henoch, er oder sie wandelte mit Gott. In 1. Korinther 1, Vers 9 schreibt Paulus, und schlag diesen Vers auf, 1. Korinther 1, Vers 9 schreibt Paulus Folgendes. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Diese herrliche Aussage, also dieser Vers allein, wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Noch einmal, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das Thema heute. Gemeinschaft mit Christus ist Gemeinschaft mit Gott. Aber bevor wir uns damit befassen, was das bedeutet, wollen wir uns einige Gedanken darüber machen, wer Gott überhaupt ist. Und dafür greife ich das Bild der zwei Berge in Hebräer 12, Vers 18 bis 24 auf. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Hebräer 12, Vers 18 bis 24, das wollen wir auch lesen. Hebräer 12, Abvers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Gehen wir einmal zuerst zu diesem ersten Berg, zu dem wir als Christen ja eigentlich gar nicht gekommen sind. Aber schauen wir ihn uns bildlich gesprochen einmal an. Glühendes Feuer, Dunkel, Finsternis und ein Gewittersturm umhüllen seine Spitze. Etwas ist dort oben, etwas, das uns, um es mal so zu sagen, die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Vom dunklen Berg her erschallen Posaunenklängen und donnern unaussprechliche Worte. Und wir können die unheimliche Stimme nicht ertragen. Wir halten uns die Ohren zu und schreien, dass das Wort nicht weiter zu uns reden soll. Und doch gehen wir nicht weg. Wir können nicht. Von diesem Berg geht eine anziehende Kraft aus, die wir nicht erklären können. Wir wollen ihn besteigen. Wir möchten wissen, was sich hinter dem Wolkendunkel, den Blitzen und dem Donner auf der Spitze verbirgt. Doch je näher wir der feurigen Wolke kommen, desto mehr schwindet unsere Kraft. Die Farbe weicht aus unserem Gesicht. Wir brechen zusammen. Wir beginnen uns zu fühlen, als seien wir ausgeschüttet wie Wasser. Unser Herz geworden wie Wachs, zerschmolzen in unserem Innern. Unser Magen dreht sich und unsere Kraft vertrocknet wie eine Scherbe. Wir können keinen Schritt weitergehen. Wir können uns dieser schrecklichen, unbeschreiblichen Macht auf dem Berg unmöglich nahen, obwohl sie uns doch so sehr anzieht. Ein Mann steigt vom Berg. Er zittert, aber sein Gesicht strahlt. Er trägt zwei steinerne Tafeln auf dem Arm. Mit letzter Kraft ergreifen wir seinen Rockzipfel und fragen ihn, was da Furchtbares auf dem Berg ist, was uns zugleich ruft und doch so sehr erschüttert. Und der Mann sagt, dort ist der, der alle seine Güte vor meinem Angesicht hat vorüberziehen lassen, der seinen Namen vor mir ausgerufen hat, der mir gnädig war und sich meiner erbarmt hat und der mit mir redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das trifft uns. Wir wollen haben, was dieser Mann mit den steinernen Tafeln hat. Wie heißt dein Freund? Ich will ihn auch sehen. Der alte Mann schüttelt seinen Kopf. Niemand kann ihn sehen. Denn kein Mensch wird leben, der sein Angesicht sieht. Seine Augen sind zu rein, als dass er irgendetwas Böses ansehen könnte. Er ist ein verzehrendes Feuer. Ihn umgibt ein Licht, zu dem niemand kommen kann. Er ist anders als alles andere, was existiert. Er ist Gott und sonst keiner. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich bin, ist sein Name. Wir zucken zusammen, als wir den Namen hören. Wieder schreit unsere Seele auf, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser in einem trockenen und dürren Land. Und der alte Mann redet weiter. Er ist der ewig Seiende, die Ursache, der Anfang, das Wesen und Leben aller Dinge. In ihm und durch ihn und zu ihm hin hat alles, jedes einzelne Geschöpf und das ganze All seinen Bestand. Aber meine Stimme ist zu schwach, meine Zunge zu schwer, als dass ich ihn dir angemessen beschreiben könnte. Was soll ich sagen? Er ist über jegliches Wort, sämtliche Erkenntnis und allen Verstand erhaben. Obwohl er alles umfasst, verbindet und einschließt, ist er selbst unfassbar. Er thront weit über jede Beschaffenheit, jede Bewegung, jedes Leben, jede Einbildung, jede Meinung, jeden Namen, jeden Gedanken, jedes Wesen, jeden Stand, jede Stellung, jedes Ende. Kurz, Er ist über alles, was ist. Er ist der Eine, der Beständige, der Unwandelbare, der Unveränderliche, Unteilbare, Unbeschreibliche und der allein Unsterbliche. Er ist unaussprechliche Macht, unbegrenzte Größe, strahlende Herrlichkeit, begehrenswerte Güte, unbegreifliche Schönheit und vollkommene Wahrheit. Wir vergessen alles, was um uns ist, und wir rufen aus: Aber diesen Unvergleichlichen, den will ich sehen. Ihn brauche ich. Wenn ich ihn hätte, wenn er nur mein Freund wäre, so wie er dein Freund ist, dann bräuchte ich nichts mehr im Himmel und auf Erden. Der Mann schüttelt wieder seinen Kopf und sagt: Du weißt doch, dass du nicht zu ihm gehen kannst. Deine Missetaten trennen dich von ihm. Deine Sünden verbergen sein Angesicht vor dir, so dass er dich nicht hört. Er ist der Herr der Herrscharen, in Hoheit und Pracht gekleidet. Licht ist das Kleid, das er anhat. Heilig ist er und allheilig, der Höchste und Allerhöchste in Ewigkeit. Der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Schatten. Von seinem Thron gehen Stimme, Blitze und Donner aus. Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende feurige Wesen umgeben ihn und loben ihn Tag und Nacht mit lauter Stimme. Die Seraphim, die Cherubim und die Throne, die Herrschaften, die Gewalten und die Mächte, die Fürstentümer, die Erzengel und die Engel, Myriaden und Myriaden von himmlischen Mächten erfüllen seine Herrlichkeit. Du wirst dich ihm niemals nahen können, sondern gewisslich sterben, wenn du es versuchst. Ja, du bist für ihn schon tot in deinen Übertretungen und Sünden. Wir brechen in Tränen aus und weinen sehr, als wir erkennen, dass wir nicht für würdig befunden werden, diesen Gott der Herrlichkeit zu sehen. Und unsere Lage wäre verzweifelt, wenn es da nicht die zwei schönsten Worte in der Heiligen Schrift gäbe: Gott aber. Schlagt einmal auf Epheser 2, Vers 4 bis 6. Dort beginnt das: Gott aber. Epheser 2, Vers 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir müssen nicht beim ersten Berg bleiben, wo wir uns Gott nicht nahen können, sondern Gott selbst hat uns den Weg zu diesem zweiten Berg, seiner eigenen Wohnung, geöffnet. In Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, er hat uns dort sogar schon eingepflanzt. Ich lese noch einmal 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Der Gott, der heilig, heilig, heilig ist, der Allmächtige, er ist auch treu. Er ist der Fels, sagt Gottes Wort. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue ist er und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig. Ein barmherziger und gnädiger Gott ist er, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Sein Wort ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Seine Gnade reicht bis zum Himmel, seine Treue bis zu den Wolken, und auf ewig baut er seine Gnade und seine Treue gründet er fest in den Himmeln. Sie währt von Geschlecht zu Geschlecht, denn unser Herr ist gut. Treue ist um ihn her. Sie ist Schirm und Schild und sie vermag uns mit ihren Fittichen zu decken und unter ihren Flügeln zu bergen. Ja, Gottes uneingeschränkte Vollkommenheit, seine makellose Reinheit und seine strahlende Heiligkeit machen ihn für uns elende Sünder unnahbar. Aber sein Wesen ist Güte, ist Treue, ist Liebe. Und deshalb hat er selbst den Ausweg aus dem Dilemma geschaffen. Er will uns nahbar sein, denn er ist treu. Eines der wichtigsten Dinge, die wir über den unaussprechlichen Gott wissen müssen, ist, dass er ein menschenliebender Gott ist. Weil er treu ist, wird er sich nie von seiner Schöpfung abwenden. All sein Handeln ist Liebe, ist Güte, ist Treue. Wir können uns auf ihn und auf sein Wort verlassen. So furchteinflößend er in seiner hochheiligen und allheiligen Herrlichkeit und Andersartigkeit ist, so gütig, ja, wenn ich das sagen darf, so zärtlich, ist er doch als unser ewiger Vater, der uns nachgeht und uns erlösen will. Wieder 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gottes Treue führt dahin, dass er uns beruft, uns ruft und er sucht uns. Ja, das steht auf dem Dach hier. Gott sucht dich. Wie der Vater sein Haus verlässt und dem verlorenen Sohn entgegeneilt. Oder wie der gute Hirte seine Herde verlässt und sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf macht und es auf seine Schulter nimmt. Das ist unser Gott. Gott ist aktiv, wenn es darum geht, uns zu berufen. Das unvergleichliche Vorrecht, in die Gemeinschaft mit unserem Gott gerufen zu werden, ist nicht unser Verdienst. Das sagt ja Paulus auch. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ja, seine Treue ist so groß. Seine Güte ist so unermesslich. Und seine Liebe ist so unaussprechlich, dass er uns zur Gemeinschaft und zur Herrlichkeit ruft, wenn wir noch Sünder sind. Und jemand sagt es einmal so, und er hat dabei bewusst provoziert: Obwohl deine Schuld gegenüber Gott so groß ist, treibt er keine Bezahlung bei dir ein. Und für die kleinen Werke, die du tust, überschüttet er dich mit großen Belohnungen. Nenne Gott nicht gerecht, denn seine Gerechtigkeit zeigt sich nicht in den Dingen, die dich betreffen. Wie kannst du Gott gerecht nennen, wenn du in der Heiligen Schrift von dem Lohn der Arbeiter liest, wie Christus sagt: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Wie kann ein Mensch Gott gerecht nennen, schreibt er weiter, wenn er vom verlorenen Sohn liest, der sein Vermögen mit einem liederlichen Leben verprasste und dem der Vater allein wegen dessen Schuldgefühle entgegenrannte, ihn um den Hals fiel und ihm die Autorität über seinen ganzen Reichtum gab? Wo ist denn Gottes Gerechtigkeit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren? O, die erstaunliche Gnade Gottes! O Macht, der alles möglich ist! O die unausforschliche Güte, die unsere Natur, obwohl wir Sünder sind, in seine Wiederherstellung und Ruhe bringt. Dann fragt er: Wessen Verstand ist weise und fabelhaft genug, um in würdiger Weise die Großzügigkeit unseres Schöpfers zu bewundern? Er vergilt den Sündern anstelle einer gerechten Vergeltung mit dem Lohn der Auferstehung und anstelle der Leiber, mit denen sie sein Gesetz zertrampelt haben, kleidet er sie in vollkommene Herrlichkeit und Unsterblichkeit ein. Die Gnade, die uns auferweckt, nachdem wir gesündigt haben, ist größer als die Gnade, die uns ins Dasein gebracht hat, als wir noch gar nicht waren. Ehre sei deiner unermesslichen Gnade, o Herr. Siehe, Herr, die Wogen deiner Barmherzigkeit lassen meinen Mund verstummen, und in mir bleibt kein Gedanke übrig, wenn ich vor deinem Angesicht danke. Welcher Mund kann dein Lob verkünden, o guter König, der du unser Leben liebst? Bis soweit dieser Mensch, oder dieser Gläubige natürlich. Natürlich ist Gott gerecht, und das dürfen wir auch sagen, ja, das sollen wir sagen. Aber wenn wir über Gott reden, ist uns da wirklich bewusst, wie unendlich gütig, wie unfassbar barmherzig und wie unbeschreiblich liebevoll er zu uns ist, wenn er uns beruft. Verstehen wir das? Also mein Verstand kann es gar nicht fassen, wie treu, wie gütig unser Herr wirklich ist. Noch einmal 1. Korinther 1, Vers 9. Ich hoffe, Sie kennen den Vers nach dem Gottesdienst auswendig. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Was bedeutet nun Gemeinschaft? Oft verstehen wir Gemeinschaft als eine Beziehung. Wir laden Menschen zu einer persönlichen Beziehung mit Gott und Jesus ein. Das ist richtig. Und doch ist dieses Verständnis allein zu schwach für das Wort Gemeinschaft im biblischen Sinne. Jeder Mensch ist eine Person. Jeder Mensch, so sehr er auch von der Sünde verdorben sein mag, ist grundsätzlich in Gottes Bild geschaffen. Und so gesehen hat jeder Mensch schon eine Beziehung zu Gott. Gott geht den Menschen nach. Er will nicht den Tod des Gottlosen. Der Vater zieht die Menschen, der Sohn sucht die Menschen, der Heilige Geist öffnet den Menschen die Augen. Der Schöpfer lässt seine Geschöpfe nicht im Stich, er arbeitet an ihnen, er will sie zu sich ziehen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. So gesehen steht jeder in einer persönlichen Beziehung zu Gott, ob er das nun wahrnimmt oder nicht. Darum ist Sünde so schrecklich. Weil wir gegen Gott selbst sündigen, der uns gemacht hat und uns zu sich ziehen will. Gemeinschaft ist noch mehr. Gemeinschaft ist Teilhabe. Wer mit Gott Gemeinschaft hat, hat nicht bloß eine Beziehung zu ihm, sondern hat Teil an ihm. Gemeinschaft bedeutet, schreiben die Apostel, seiner Heiligkeit und seiner göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Gemeinschaft bedeutet, in das Leben des dreieinigen Gottes aufgenommen zu werden. Gemeinschaft ist Verbindung. Und das drückt zum Beispiel die Ehe aus. Ein Mann und eine Frau werden ein Fleisch. Das ist mehr als eine Beziehung. Das ist eine Einheit. Und darum ist es auch kein Wunder, dass Paulus die Ehe als ein Bild für die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde gebraucht. Noch einmal 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Es hat einen guten Grund, warum Paulus sagt, dass Gott uns zur Gemeinschaft mit seinem Sohn gerufen hat. Der Apostel hätte auch schreiben können, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit ihm selbst. Das wäre genauso richtig und doch nicht die ganze Wahrheit in ihrer ganzen Tiefe gewesen. Denn, und ich nehme an, das wissen wir alle, oder die allermeisten, zur Gemeinschaft mit Gott können wir nur über die Gemeinschaft mit seinem Sohn kommen. Jesus Christus zeigt uns Gott den Vater. Er ist der Weg zu Gott. Wer Gott haben will, braucht Jesus. Und Johannes, er erklärt Folgendes in Johannes 1, Vers 18. Schlagt auf, wer will, Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und das ist eine bemerkenswerte Formulierung. Die Bibelschüler unter uns, die werden das griechische Wort für Aufschluss geben kennen. Möchte jemand raten? Es ist Exegesis. Und Exegese ist die hohe Kunst der Auslegung. Jesus Christus legt für uns Gott aus. Wer wissen will, wie der lebendige Gott ist, muss zu Jesus gehen. Das Alte Testament zeigt uns sozusagen die Schatten des hochheiligen Gottes. Aber in Jesus Christus offenbart sich seine Fülle und sein vollkommenes Licht. Deshalb betont Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 1, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen bzw. den Heiden eine Dummheit. Und wenig später sagt er auch, und ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Der menschgewordene, gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Er legt für uns aus, was Gott ist Liebe wirklich bedeutet. Er öffnet uns den Weg zu Gott. Und deshalb ist Gemeinschaft mit Christus Gemeinschaft mit Gott. Ohne Christus kein Gott. Er wurde Mensch, um uns Menschen mit Gott zu verbinden. In seiner Menschwerdung ist die Brücke zur Gottheit geschlagen. Er starb am Kreuz, um uns Menschen von der Sünde zu befreien. In seinen Wunden und in seinem Tod sind unsere Sünden mit ins Grab gegangen und dort geblieben. Und er stand aus den Toten auf, um uns Menschen vom Tod zu retten. In seiner Auferstehung ist der Lohn unserer Sünden, der Tod, vernichtet. Wenn wir an ihn glauben, werden wir zu Teilhabern, Mitteilhabern seiner Menschwerdung, seines Sieges am Kreuz und seiner Auferstehung. Welch unfassbares Geschenk! Wir werden mit Jesus, dem makellosen Gottmenschen, verbunden, der jetzt im Himmel ist und der seinen Heiligen Geist gesandt hat, damit wir hier schon auf Erden die Gemeinschaft des Himmels schmecken können. Der Heilige Geist, er verbindet uns, die wir in Christus vollkommen gemacht sind, mit Gott selbst. Und das ist das Großartige am schmalen Weg. Denn dort, auf dem Weg unseres Gottes, erfahren wir die echte Teilhabe und innige Verbindung mit dem lebendigen Gott selbst, nämlich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit seinem Sohn Jesus Christus. Dort, wo wir uns selbst verleugnen und nach Christus verlangen, wird Gott selbst durch seinen Heiligen Geist immer mehr in uns überfließen. Wonach sich die Psalmisten des alten Bundes gesehnt haben, kann für uns unmittelbare Realität sein, nämlich zu bleiben im Hause unseres Herrn immer da und sein Antlitz zu sehen in Gerechtigkeit. Darum habe ich Hans-Jörg gebeten, diesen Psalm vorzulesen, wo diese Sehnsucht nach unserem Gott drückt. Dafür möchte ich wieder das Bild der zwei Berge in Hebräer 12 aufgreifen. Wir stehen noch am ersten Berg mit dem glühenden Feuer, dem Dunkel, der Finsternis und dem Gewittersturm in der Wüste. Wir weinen bitterlich, weil wir denken, Gott sei gegen uns und wir könnten uns ihm nicht nahen. Und nun kommt ein anderer Mann auf uns zu und er fragt, warum weinst du? Wir schluchzen, Gott will mich nicht sehen. Er hat sein Angesicht vor mir verborgen. Er hasst mich. Der Mann fängt an zu lachen. Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Oh, mein Freund, sagt er, du bist auch am falschen Berg. Das hier sind nur Schatten. Komm, ich zeige dir den richtigen Berg. Komm, ich zeige dir das Licht. Und er führt uns aus der Wüste hinaus in ein Land, wo die Blumen blühen, das Gras sprießt und Wasserbecher sprudeln. Und dort steht ein anderer großer und hoher Berg. Er ist in helles, funkelndes Licht gehüllt. Vom Berg hören wir fröhliche Stimmen und Gesänge einer großen Volksmenge wie das Rauschen vieler Wasser. Auch dieser Berg zieht uns an. Doch dieses Mal brechen wir nicht zusammen. Vielmehr haben wir plötzlich das Gefühl, zu Hause zu sein. Wer ist dort, fragen wir. Und der Mann antwortet, hier wohnt der Ich Bin. Das ist seine Stadt, sein Vaterhaus, sein heiliger Berg. Wieder zucken wir zusammen, wir erwarten, dass sich unser Magen noch einmal umdreht. Aber nichts geschieht. Im Gegenteil, wie ein warmer, flauschiger, altvertrauter Mantel legt sich ein Gefühl der Geborgenheit um unsere Seele. Das ist alles bildlich gesprochen natürlich. Wieso wird mir nicht schlecht? Was ist passiert, fragen wir. Und dann zeigt der Mann auf eine Krippe, ein Kreuz und eine geöffnete Grabeshöhle und er sagt, das ist passiert. Gott ist nahbar geworden. Noch ein letztes Mal, 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist Gottes Willen für jeden Menschen. Er will so viel mehr, als wir uns ausmalen. Er möchte uns nicht gerade so auf Messerschneide von der Verdammnis retten. Er hat nicht zähneknirschend die Erlösung der Welt vollbracht. Er hat uns nicht widerwillig geschaffen. Er schaut uns nicht mit Verachtung an. Nein, er liebt uns und er will mit uns verbunden sein. Er will uns zu Teilhabern des himmlischen Jerusalems, aller unzählbaren heiligen Engel und seiner selbst machen. Als Gott der Sohn Mensch wurde, hat sich der Urheber des Lebens mit unserer armen, schwachen und sterblichen Natur vereinigt. Er wurde arm, damit wir reich würden. Jesus Christus wurde dem Leib unserer Niedrigkeit gleichgestellt, damit er uns nach dem Bild seiner Herrlichkeit umgestalte. Das geschieht schon jetzt auf dem schmalen Weg. Er starb für unsere Sünden, um uns rein und unvergänglich mit Gott, dem Vater im Himmel, zu vereinen. Das ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Und er stand für uns aus den Toten auf, um uns zu Gott emporzuheben und uns Anteil an seiner unsterblichen Natur zu schenken. Das wird für uns vollständig sichtbar, sobald wir unser Ziel erreicht haben. O ihr Lieben, ist uns bewusst, wie herrlich und groß die Erlösung wirklich ist. Wir Christen neigen zur Floskel. Vielleicht habt ihr das schon mal gesagt oder gehört. Wir bleiben verbunden. Ist gut gemeint. Aber sobald wir es gesagt haben, vergessen wir oft schon wieder, wem wir es überhaupt gesagt haben. Das ist einfach so der christliche Gruß. Wir bleiben verbunden. Aber Gott will das wirklich. Gott selbst will mit uns verbunden sein. Und ihr Geliebten, darum schenkt uns Gott der Vater den schmalen Weg, damit wir in der Erkenntnis seiner selbst wachsen. Darum geht es, dafür betete Paulus. In seinen Briefen fleht er Gott für die Gemeinde nicht an, dass alles glatt läuft, sondern was? Dass sie ihn selbst und seine Liebe, die alle Erkenntnis übersteigt, doch erkennen mögen und erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Christsein ist ein Leben in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, in dem wir unseren Herrn Jesus in seiner Gnade und unseren Vater im Himmel in seiner Liebe immer mehr erkennen. Unsere Seele soll die Gemeinschaft mit ihm suchen, wie die Braut mit dem Bräutigam Gemeinschaft hält, wie es einmal jemand sagte. Hängen wir uns doch an ihn wie ein kleines Kind an seinen Vater. Interessanterweise erkannten die Emmaus-Jünger, ja anders gesagt, wann erkannten die Emmaus-Jünger den Herrn Jesus? Wer kennt diese Begebenheit? Den auferstandenen Herrn Jesus, wann haben sie ihn erkannt? Beim Brotbrechen. Er hat ihnen alles in der Heiligen Schrift erklärt, aber ihre Augen wurden aufgetan, als sie Tischgemeinschaft mit ihrem Herrn hatten. In der Gemeinschaft haben sie ihn erkannt. Unserem Herrn verlangt es herzlich nach Gemeinschaft und vertrauten Umgang mit uns. Ja, es ist wirklich wahr und stellt euch das einmal vor. Der alleinherrliche, unvergängliche, unvergleichliche Gott hat sich selbst erniedrigt, um eine innige und unauflösliche Verbindung der Liebe mit uns vergänglichen Geschöpfen, die wir nur Staub sind, einzugehen. Wo ist solch ein Gott so wie er? Der Schöpfer aller Dinge will dich. Deine Nächsten mögen dich ignorieren. Deine eigenen Verwandten mögen dich verlassen. Die, die du bewunderst, mögen dir die kalte Schulter zeigen. Und die, deren Freundschaft du gerne hättest, mögen auf dich herabsehen. Das alles verblasst mit der Tatsache, dass derjenige, der über alle Reiche, über alle Gewalten, alle Mächte, alle Herrschaften und jeden Namen in dieser und der kommenden Welt erhaben ist, dass dieser unvergleichlich große König über alle Götter Gemeinschaft mit dir wünscht. Das ist dein höchstes Privileg. Christus hat dich zur Höhe des Vaters erhoben. Irre also nicht mehr in der Tiefe herum. Aus Liebe stieg er zu dir herab, damit du durch seine Erniedrigung erhöht würdest. Vom Mutterleib an ist er dir Bruder geworden. Fliehe also nicht vor der Gemeinschaft mit ihm. In seiner Gemeinschaft, in seiner Liebe, in der zunehmenden Erkenntnis seiner selbst finden wir die Ruhe und allen Frieden. Das ist unser Paradies. Weiß jemand, wie der Herr Jesus im hohepriesterlichen Gebet das ewige Leben definiert? Was ist die Essenz des ewigen Lebens? Dass sie dich, den Vater und den Sohn, den du gesandt hast, erkennen. Das ist das Leben in Fülle. Unseren Herrn zu erkennen, Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Definition von ewigem Leben. In der Gemeinschaft mit ihm essen wir das himmlische Brot, das vom Himmel kam, Christus. Und wenn wir ihn verzehren und in uns aufnehmen, das heißt, mit ihm leben, für ihn leben, in ihm leben, haben wir unbegrenzte Liebe, unaussprechliche Güte, unbegreifliche Schönheit und vollkommene Wahrheit gefunden. Wir müssen nicht mehr weitersuchen. Und so ernten wir das Leben von Gott und atmen noch hier auf dieser Erde, bildlich gesprochen, die Luft der Auferstehung. Ja, auf dem schmalen Weg und vielleicht im dunkelsten Tal, auch wenn wir unser Kreuz tragen müssen und gerade dann, wenn der gute und treue Arzt unserer Seelen an uns arbeitet. Geliebte, vor uns liegen zwei Wege, der schmale und der breite. Auf dem schmalen Weg begegnen wir Gott selbst. Auf dem breiten Weg gehen wir ins Nichts. Welchen Weg willst du? Christus Jesus ruft auch dir zu, an diesem Tag, an jedem Tag, solange noch Gnadenzeit ist. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist der Gott allen Trostes und der Vater der Barmherzigkeit. Du bist Liebe und deine wunderbare Güte, dein ganzes Wesen, es ist unbeschreiblich, unfassbar, Herr. Und wieder mir fehlen die Worte, um es ja dir gegenüber richtig zu sagen. Aber ich danke dir, ich lobe und preise deinen Namen für das Wunder deiner Erlösung, für die Herrlichkeit, für all das, was du getan hast und tust, nicht nur um uns vor der Verdammnis zu retten, sondern um uns in dein Leben aufzunehmen. Herr, du willst Gemeinschaft mit uns, ja sogar mit mir, und ich danke dir für diese unaussprechliche Güte und ich bitte dich, dass du unser aller Augen wirklich öffnest für deine Herrlichkeit, für die Berufung, für all das, was unseren Verstand und unsere Erkenntnis übersteigt, dass wir nichtsdestotrotz immer mehr dich erkennen können, den Vater und den Sohn, unseren Herrn und Erlöser, den du gesandt hast, dass wir immer mehr zu deiner Fülle kommen. Schenke es uns auch heute und in dieser kommenden Woche. Geh du mit uns. Wir brauchen dich und sind von dir abhängig. Amen.